Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich denke, wir sind uns einig, wenn ich sage, so von den älteren Herren oder Damen vielleicht auch, erwarten wir nicht unbedingt speziell Flexibilität, oder? Das wird jedenfalls Ihnen nicht nachgesagt. Und ich zähle mich dazu. Aber in Bezug auf Flexibilität bin ich die letzten zwei Wochen etwas gefordert und geprobt worden. Ich hätte ja eigentlich am nächsten Sonntag predigen sollen, so war ich eingeteilt. Und ich hatte eigentlich richtig Freude, dachte mir, erster Mensch, super, jetzt in einer Zeit, wo so viel los ist in der Welt, ja, und die Leute so viel Unsicherheit, Mann, da gibt's wirklich Stoff. Und dann kam ein Anruf, und der liebe Armin angerufen, gefragt, könntest du nicht tauschen mit mir? Tauschen hieß dann eben statt 1.1.25.12. Ich weiß nicht, ob du mein Zähneknirschen gehört hast, also hoffentlich nicht. Auf jeden Fall, ich denke, Weihnachten ist vielleicht ist, meine ich das nicht mehr, aber ich glaube, das unbeliebteste Thema für Prediger. Weil das alles schon zigmal gesagt und durchgekaut wurde. Und es ist dann schwierig, ja. Gut. Und dann bin ich auf eine gute Idee gekommen. Heißt Weihnachten, Fest der Liebe. Ich könnte über die Liebe sprechen. Das passt immer. Und Weihnachten so ein bisschen mit reinmischen. Und dann letzten Sonntag wurde ich natürlich wieder etwas gefordert. Da habe ich nämlich die Predigt vom Rainer gehört. Und der Rainer hat genau darüber gepredigt, was ich eigentlich mir vorgenommen habe. Und ich hatte die Predigt schon fix und fertig. Und das war Ausnahme, vor allem bei mir, dass ich die schon so früh fertig hatte. Und ich habe gemerkt, nee, das kannst du auch nicht machen. Du kannst den Leuten nicht heute wieder dasselbe Thema präsentieren, wenn auch ich vielleicht von einer anderen Warte her, aber das kannst du auch dem Rainer nicht antun. Also wieder neu. Da dachte ich mir eigentlich, die Sache, um die es hier geht, irgendwo, dass es etwas so Gewöhnliches ist, Weihnachten, ne? Das könnte man ja auch zum Thema machen, oder? Ich möchte mal erst einfach mal so zum, dass man so mal einen Geschmack davon kriegt, wie Weihnachten auch sein kann. Das wird wohl eher in den Herzen der Ungläubigen sein als bei den Gläubigen. Ein Gedicht. Das wird dem Theodor Storm zugeschrieben, einem deutschen Dichter. Aber das glaube ich nicht, dass der sowas geschrieben gedichtet hat. Das ist bestimmt falsch. Alle Jahre wieder kommt das Christkindlein in das Kribblein nieder von Ochs und Eselein. Die Engelein, sie singen, oh Jesulein, so zart, süßer die Glocken nie klingen, als wenn der Weihnachtsmann in naht. Und Lichtlein glänzen weit und breit auf den Zweiglein der Gottseligkeit. Ja, also ein Gesicht kann ich entnehmen, dass ihr so nicht begeistert seid, oder? Hoffentlich auch nicht, ja. Also, es ist ja schrecklich, oder? Und was so kitschig ist und was alle Jahre wiederkommt, das kann doch gar nicht so ungewöhnlich sein. Und doch habe ich meine Predigt überschrieben, Weihnachten wie ungewöhnlich. Und ich habe den Predigtext Jesaja 55, 8 bis 9. Da sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel ist über der Erde, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist so das Grundthema. Was hat dieser Text denn mit Weihnachten zu tun? Zunächst einmal scheinbar gar nichts. Es wird aber gesagt, dass Gottes Gedanken von unseren Gedanken sehr verschieden sind, und weil das Geschehen, das wir mit dem Begriff Weihnachten verbinden, von ihm selbst ausgedacht und auch in Szene gesetzt wurde, ist eigentlich zu erwarten, dass es dem menschlichen Denken fremd ist. Ja, absolut ungewöhnlich. Und so ist es auch. Weihnachten führt uns genau diese Wahrheit vor Augen, eben, dass Gottes Weg, Gottes Gedanke anders sind als unsere Gedanken und so weiter. Es führt uns das vor Augen, klar, leuchtend, unübersehbar und unleugbar. Uns Menschen erscheinen die Gedanken Gottes als absolut ungewöhnlich, mit unserem menschlichen Denken unvereinbar. Und das wird an Weihnachten besonders deutlich. Ich möchte zunächst 5 Beispiele anführen und dann die Konsequenzen daraus ansprechen. Erstens, Gott kommt ins Fleisch. Schon lange bevor Gott diese Welt erschaffen hat, traf er den Entschluss, in seinem geliebten Sohn in seine Welt hineinzukommen. Gott hat sich entschlossen, ins Fleisch zu kommen. Der Schöpfer, der außerhalb seiner Schöpfung steht und weit darüber, wird zu einem Teil seiner Schöpfung. Zumindest was seine Leiblichkeit angeht. Wir müssen uns da mal hineindenken, damit uns etwas von der Ungeheuerlichkeit dieser Sache klar wird. Der Schöpfer wird Teil seiner Schöpfung. Der Macher begibt sich in sein Gemachtes hinein. Jesus Christus ging durch diese Welt nicht als materielles Geistwesen oder so, ja, das von den menschlichen Schwachheiten unangefochten geblieben wäre. Nein, er war allen menschlichen Beschränkungen unterworfen, litt Hunger und Durst, Müdigkeit und Schmerzen, er erfuhr Verhöhnung, Verachtung, ja und auch die grausame Erfahrung des Todes blieb ihm nicht erspart. Eine solche Idee wäre uns Menschen doch nie gekommen. Und selbst wenn sie uns eingefallen wäre, hätten wir nicht im Ernst daran gedacht, das auch zu so etwas zu tun. Nehmen wir an, einfach mal, du wolltest den Ameisen helfen, ja? Doch um das zu tun, müsstest du unbedingt selbst eine Ameise werden. Wärst du dazu bereit, Ameise zu werden, um denen zu helfen? Also ich nicht. Auf jeden Fall nicht. Aber das Beispiel, das ist vergleichsweise schwach, denn immerhin bin ich in Bezug auf die Geschöpflichkeit auf derselben Ebene wie die Ameise. Die Ameise ist ein Geschöpf und ich bin ein Geschöpf. Das haben wir gemeinsam. Aber bei Gott was anders. Er war Schöpfer und er war bereit, Geschöpf zu werden. Und dann zweiter Punkt. Gott erwählt sich für seine Inkarnation das Mädchen Miriam. Gott sucht sich für seine Geburt ein armes, unbedeutendes, junges Landmädchen in der ebenso unbedeutenden Stadt Nazareth. Also meine Blätter sind ein bisschen unordentlich. Aber es gehört auch dazu. Ja, da hat irgendjemand. Aha, natürlich. Also, es geht um die Stadt Nazareth, ja? Nazareth, ein kleiner Ort im südlichen Galiläa, hatte wegen der dort herrschenden Unmoral einen schlechten Ruf. Es gab ja damals diese Redeweise, Redewendung, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und nun geht ein Engel Gottes dorthin, um den einzig geborenen Sohn Gottes, das Ziel aller prophetischer Vorhersagen, dem Mädchen mit dem häufigen Namen Miriam anzukündigen. Hätten wir für diese heilsgeschichtliche, einmalige und über alles bedeutsame Sache ein vielleicht 16-jähriges Mädchen, würde ich sagen, aus der Provinz ausgesucht? Aber sicher nicht, oder kaum. Eher hätten wir erst einmal ein Casting veranstaltet. Auch hier ist das Denken Gottes wieder unserem menschlichen Denken völlig fremd. Nun, wir wissen heute, dass diese Miriam, lateinisch Maria, die beste Wahl war. Eine in ihrer Frömmigkeit und demütigen Haltung vorbildliche Frau. Gott braucht kein Casting. Und als Dritte, Gott entäußert sich seiner Göttlichkeit. Die Inkarnation bzw. Menschwerdung Gottes setzt eine absolute und nicht zu überbietende Entäußerung voraus. Gott kam ja nicht als fertiger Mensch. Ja, hätte er natürlich auch tun können, aber nein, er kam wirklich durch Geburt als ein von Menschen völlig abhängiger Säugling, verbunden mit der Notwendigkeit, auch in einer armen Familie aufzuwachsen, den Eltern gehorsam zu sein, erzogen zu werden, natürlich alles andere auch, Hunger, Durst, Müdigkeit, Schmerzen zu erfahren. Die Geburt unseres Herrn wird in Lukas 2,7 mit einem einzigen Satz geschildert, kurz und knapp. Sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Dieser Geburtsbericht ist ja äußerst wortkarg, wenn man das vergleicht mit all den Geschichten, die dann später erfunden worden sind, ja, dazu. Aber trotzdem ist es seltsam, nicht, dass da dann etwas berichtet wird, ein Detail mit drin ist in dem Bericht, der doch eigentlich belanglos ist. Sie wickelte ihn in Windeln. Naja, was denn sonst bei einem Neugeborenen? Ja, so selbstverständlich, oder? Warum wird das hier erwähnt? Ja, das in der Bibel gibt, das ist kein Wort zu viel. Ja? Das muss uns klar sein. Kein Wort zu viel. Und es wird auch hier so sein, dass es eine ganz, ganz klare und wichtige Bedeutung hat. Ja. Nein, ist immer noch in Ordnung da. Aha. Ja. Tut mir leid. Irgendwie ist da was abhanden gekommen, ne? Sieht so aus, nein. Okay, habe ich so. Okay, ein Stück. Also ich habe gesagt, alles hat seine Bedeutung, was Gott in seinem Wort uns mitteilt. Jedes Wort. Und mit diesem Detail, das soll eben klar gemacht werden, dass dieser Gottessohn ganz und gar Menschensohn war. Später hat man in einer philosophisch beeinflussten Theologie versucht, diese Tatsache zu leugnen, und man hat gemeint, Jesus sei so etwas wie ein materialisiertes Geistwesen gewesen. Und diese Annahme wird aber durch dieses kleine Detail der Boden entzogen, oder? Ein Geistwesen, ja, hätte sicher keine Windeln gebraucht, ja. Es ist eine absolut wichtige Sache, dass wir versuchen und verstehen, dass Jesus ganz und gar Mensch wurde, in Knechtsgestalt gekommen ist, dass er sich seiner göttlichen Gestalt entäußerte, so sehr entäußerte, dass er der Schöpfer des Universums der Windeln bedurfte. Ein hilfloses, schwaches Kind. Auf alten Gemälden, da ist ja das Kind oft so als ein kleiner Erwachsener dargestellt, dann meistens so mit segnend erhobenen Händen und Heiligenschein. Ich glaube, dass Jesus genauso war wie jeder andere Säugling, sich nicht unterschieden hat in irgendeiner Weise. Es ist eine absolut wichtige Sache, dass wir verstehen, dass Jesus ganz und gar Mensch wurde, in Knechtsgestalt gekommen ist, dass er sich seiner göttlichen Gestalt entäußerte, so entäußerte, dass er, der Schöpfer des Universums, der Windeln bedurfte. Ein hilfloses, schwaches Kind. Ich glaube nicht, Jesus war in göttlicher Gestalt, nicht? Er war Gottes Sohn. Wenn wir das nicht wirklich klar wissen, und da müssen wir auch ganz klar dazu stehen, Jesus war wirklich wahrer Gott und Jesus war aber auch wahrer Mensch, ganz und gar. Ja, das ist wichtig zu wissen. Sonst wird die ganze Heilslehre wankend. Ja. Das ist eine ganz grundsätzliche Wahrheit, die jeder Christ wissen sollte und auch verstehen sollte und auch wissen sollte, wie man sie belegen kann. Es ist der Herr Jesus, der hat sagen können, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also welche Herrlichkeit muss er dann vor seiner Menschwerdung gehabt haben? Diese Herrlichkeit hat er bereitwillig abgelegt, ja. Es heißt in der Bibel, er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Nicht für einen Raub, das Wort Harpagmos steckt in, bedeutet eigentlich so viel wie das an sich reißen von etwas, ja, raffen, etwas an sich reißen. Es ist der Inbegriff des habsüchtigen an sich raffens dessen, was man ohnehin eigentlich, was einem gehört, aber worauf man eigentlich ein Recht ja auch hat, aber es, um es zum eigenen Vorteil auszubeuten. Der Sohn Gottes weigerte sich, seine Gottgleichheit festzuhalten, wie ein Dieb seinen Raub festhält. Er war bereit, sie freiwillig hinzugeben. Wie sehr halten wir doch oft fest an dem, was wir meinen, dass sie ein Recht darauf haben, nicht? Ich denke, allein schon die Tatsache, dass Gott uns, dass wir ja eigentlich frei verzichten müssen auf all das, was wir eigentlich gar nicht so Recht beanspruchen, ja. Nämlich, dass wir eben diese, Gott, okay, es wird manchmal uns ja auch so in der Welt auf jeden Fall ist es so, wird es so gesehen, so dargestellt, dass wenn jemand auf etwas Verzicht leistet oder bereit ist, das herzugeben, loszulassen, obwohl er eigentlich ein Recht auf die Sache hätte, dann wird das als Weltfremdheit eben gesehen und verstanden. Meinen tut man meist damit Naivität oder Dummheit. Eine Frau sagte mal zu uns, zu Christine und mir, sie war kopfschüttelnd, stand sie bei uns und sagte, Sie sind auch nicht von dieser Welt. Was wir dann nicht korrigiert haben, natürlich. Das vierte, Gott kommt inkognito. Er hat als Geburtsort nicht die Hauptstadt, als Familie nicht die Königsfamilie gewählt, sondern einen Stall, eine Krippe, arme Leute. Es gab ja damals zu Beginn unserer Zeitrechnung manch große und bedeutende Städte, Rom oder Athen, Damaskus, Jerusalem und andere. Aber nein, keine dieser Städte hat Gott auserwählt, um in ihr diese Erde zu besuchen, sondern die Kleinstadt Bethlehem in Judäa. Gestern hat man das auch sehen können im Fernsehen. In Bethlehem ist ganz schön was los. Es ist also voll von Leuten. Ja, aus aller Herren Länder sind Leute da. Aber damals war das eben auch so. Wegen der Schätzung waren viele, viele fremde Menschen dort. Und Gott hat diese Stadt auserwählt. Und dort sollte eben laut alter Weissagung der König Israels, der Retter der ganzen Welt, geboren werden. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Tausendschaften von Juda, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Bethlehem, auf Deutsch heißt das Haus des Brotes. Also Bett ist Brot und Lechem ist Haus, Haus des Brotes. Der Herr Jesus, der sich ja selbst auch als Brot des Lebens bezeichnet hat, wurde gewissermaßen in Brothausen geboren. Weiter ist interessant, der Engel des Herrn erschien nicht dem Herodes in seinem Palast, auch nicht den Mitgliedern des Hohen Rats, den Schriftgelehrten und Pharisäern, er erschien einfachen Hirten, die auf dem Feld bei ihren Schafen waren. Das ist ja geradezu ein Schlag ins Gesicht aller frommen Führer des Volkes. Es zeigt hier sich wieder einmal, dass der allmächtige Gott sich zu dem Geringen stellt, ja, und nicht zu denen, die in der Welt groß sind und groß angesehen sind. 1. Korinther 1, 28 lesen wir, und das Unedle der Welt und das Unedle der Welt, und dann bin ich schon wieder durcheinander. Und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das ist wieder völlig konträr zu der Weise, wie wir Menschen so etwas ansehen würden. Publicity ist doch das Zauberwort für heute. Wenn sich schon irgendwann mal ein bekannter Star oder ein wichtiger Politiker in unsere Gefilde verirrt, dann wird man wahrscheinlich dann gleich die Trompeten blasen und ihn ankündigen. Dafür ist dann gesorgt, dass alle Medien und Fernsehen, Radio, Zeitung und so weiter präsent sind. Wer immer sich selbst als wichtig annimmt, der möchte auch natürlich von anderen als wichtig genommen werden. Der kommt nicht inkognito, der kommt nicht unerkannt. Ja. Der umgibt sich auch nicht mit unwichtigen oder mit fragwürdigen Leuten, weil das könnte ja auf seine Person abfärben. Der Gott ist hier ganz anders vorgegangen, nicht? Und das entspricht wieder in keiner Weise menschlichem Denken und Handeln, ja incognito in diese Welt zu kommen. Und dann kommt das nächste noch, Gott informiert zuallererst Hirten. Wenn man heute möchte, dass sich eine wichtige Nachricht möglichst rasch, möglichst weit verbreitet, dann bringt man sie in einen bekannten Blog im Internet oder in die großen Tageszeitungen, in die Fernsehnachrichten. Nun gab es das alles damals nicht. Aber es gab auch dort wichtige Personen, die als Multiplikatoren bekannt waren. Ja? Leute wie Rabbiner, eben Pharisäer, Angehörige des Sanhedrins. Das waren doch die Leute eigentlich, die sich am meisten mit dem Kommen des Messias auseinandersetzen. Die wären doch für das Volk glaubwürdige Berichterstatter gewesen. Zu solchen Personen hätte ich wahrscheinlich als Engel mit seiner Frau, mit dieser frohen Botschaft, zu denen wäre ich gegangen. Hirten waren nicht gerade angesehen im Volk. Sie waren, man kann sagen, auf der untersten Stufe der sozialen Leiter. Und deshalb waren sie nicht gerade glaubwürdig geboten. Warum sollte man eine solch unfassbare Geschichte denen abnehmen? Also die Hirten zu Boden zu machen, darauf wäre ich wahrscheinlich zuletzt gekommen. Aber Gott dachte auch hier anders, zu Hirten auf dem Feld ist er gegangen, hat er seinen Engel gesandt und Und dieser Engel, der sagte zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Ja, schön und gut. Aber wie sollen sie dieses Neugeborene denn finden? Und ganz so klein war Bethlehem ja doch wieder nicht. Und wie gesagt schon, es war ja immerhin voll von vielen fremden Besuchern aufgrund dieser Steuersetzung. Und da gab es sicher auch manche neugeborenen Kinder. Also wie sollten sie wissen, welches Kind nun der verheißene Messias ist? Dieser Engel, der weiß offenbar um die Gedanken der Hirten und er nennt ihnen ein Zeichen, an dem ihnen klar werden soll, dass es das richtige Kindlein ist. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Das scheint vielleicht seltsam, dass gerade ein Kind in einer Futterkrippe ein Zeichen sein soll für den, der doch der neugeborene König sein soll. Einen solchen würde man doch eigentlich woanders suchen. Aber gerade darum ist es ein Zeichen. Also, ich habe mal Folgendes überlegt, um das deutlicher zu machen. Nehmen wir an, jemand von euch, der möchte uns besuchen, in Sulzberg, ja? Und ich erkläre ihm jetzt, wie er nach Sulzberg kommt. Sagt, du musst einfach nur Sturach durchfahren und dann noch ein Stück weiterfahren und wo der Baum auf der linken Seite ist, rechts abbiegen. Ja, der fährt also durch Durach, fährt dann noch weiter und links sind Baum für Baum und immer wieder ein Baum. Ja, welcher Baum ist jetzt der richtige Baum? Wo soll ich jetzt hier abbiegen? Ja, ist dann seine Frage. Ja, also das ist schon klar. Bäume am Straßenrand sind eigentlich keine Zeichen. Ja. Und ein Kind, das im Königshaus, ja, zur Welt gekommen ist oder so. Das ist ungefähr so wie ein Baum am Straßenrand. Ja. Das ist normal, ist kein Zeichen. Ein Königskind aber in einer Futterkrippe ist das das ist nicht normal. Das ist so einmalig, dass es gerade deshalb als Zeichen hervorragend funktioniert. Ist das nachvollziehbar? Ich denke schon, ja. Also, dass Gott hat sich gesagt, das ist das Zeichen, das wirklich diese Hirten dahin führen wird, wo sie auch hinkommen sollten. Gott prüft mich heute mal wieder ganz kräftig. Ja? Also ich Es tut mir leid, es ist mir wirklich auch noch nie passiert, dass mir das so durcheinander geht. Also in dem allem, was ich jetzt hier gesagt habe, im Grunde genommen ist eigentlich die Aussage von Jesaja bestätigt, ja, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, seine Wege sind höher als unsere Wege. Das zeigt sich eigentlich in der Art und Weise, wie er das Ganze gestaltet hat, das Geschehen um den neuen, um den König, um den zukünftigen König. Jetzt geht's um die Frage, was hat das mit unserem Leben zu tun? Ja, aus der Weihnachtsgeschichte, da geben sie ja mindestens drei Konsequenzen. Und wenn wir diese Konsequenzen realisieren, dann brauchen wir kein Weihnachtsgeschenk mehr. Dann haben wir nämlich das beste Geschenk, denkbare Geschenk schon erhalten. Diese Konsequenzen heißen sich selbst erniedrigen, Jesus von ganzem Herzen suchen und Jesus im eigenen Leben Raum geben. Sich selbst erniedrigen, Gottes Sohn hat sich entäußert, indem er in Jesus Christus Mensch wurde. Er hat sich erniedrigt, indem er für uns ans Kreuz ging. Der Gottessohn in der Krippe, dieses Bild soll uns immer dann vor Augen stehen, wenn wir meinen, groß herauszukommen. Was sagt uns das? Nun, wir können uns ja nicht entäußern, ja, das ist klar. Aber auch für uns heißt es Erniedrigung und dann auch Erhöhung. Die Reihenfolge ist nicht umkehrbar. Ein frohes und erfülltes Christenleben ist eben auch nur möglich auf dem Weg der Erniedrigung. Das hören wir nicht gerne, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so mancher Prediger an der Stelle ein Stoppschild vielleicht einbringen würde. Aber das ist das, was ganz grundlegend und wichtig ist. Ich meine natürlich nicht die Selbsterniedrigung. Ich meine nicht die Erniedrigung, die unser Ego fabriziert, um damit irgendwelche Vorteile zu erhaschen. Diese gemachte Erinnerung, die erinnert mich eher an die falsche Demut der Pharisäer zum Beispiel. Der Mensch, der im Staub kriecht, beweist damit letztlich nur, dass er ein Sklave seines Egos ist. Nein, es geht um die Selbsterniedrigung dessen, der begriffen hat, dass er eigentlich ein Kind des Todes ist. Aber dass er Vergebung erfahren hat. Dass er Annahme erfahren hat. Dass er ihm neues Leben geschenkt worden ist. Dass er vom geistlichen Tod zum Leben gebracht worden ist. Dass er also hoch erhoben ist. Erniedrigung und Erhöhung. Die Selbsterniedrigung dessen, der aufgehört hat, sein verwirktes Lebensrecht zu fordern oder darauf zu pochen und sein Leben ganz in Gottes Hand gelegt hat, der ist hier, darum ist es hier das, worum es geht. Es gibt ein Gesetz göttlichen Handels, an das Gott sich selbst gebunden hat. Jesus nennt es Matthäus 23,12. Wer sich aber selbst erhöhen wird, und wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Anders gesagt, wer bereit ist, sich selbst klein zu machen und den unteren Weg zu gehen, den wird Gott erhöhen. Eine zweite Sache, Jesus suchen von ganzem Herzen. Der unbekannte Gott, den die Athener verehrten, ist aus der Anonymität herausgetreten und bekannt geworden. Gewiss, er hat sich den Menschen schon vorher geoffenbart. Das ganze Alte Testament spricht davon. Ist ja doch ein Unterschied, aber ob man jemanden nur per Brief kennt oder ihn persönlich kennt. Ja, Brieffreundschaft ist auch ganz eine nette Sache, aber auf die Dauer wird man damit nicht zufrieden sein, möchte man doch den anderen, diesen Menschen, kennenlernen. Die Menschen und ganz speziell das Volk Israel hatte mit Gott über Jahrtausende nur eine Brieffreundschaft. Sie kannten die Schriften von Mose und von den Propheten. Sie hatten von daher schon eine gewisse Vorstellung von Gott. Aber sie hatten auch eine große Sehnsucht, diesen Gott mal von Angesicht zu Angesicht kennenlernen zu dürfen. Sie warteten auf die Ankunft des Messias, des Gottessohnes, wie es ihnen verheißen war. Sie hofften darauf, dass Gott noch zu ihren Lebzeiten aus dem Rahmen der Verborgenheit heraustreten und in ihre Lebenswelt kommen würde. Meine Mutter hatte immer im Wohnzimmer ein Bild von meinem Vater hängen. Ich habe ihn ja nie kennengelernt. Er hat mich ja nur einmal im Fronturlaub gesehen, als ich 16 Monate alt war. Dann musste er wieder an die Ostfront zurück und kam dann nicht mehr nach Hause. Man hat auch nichts mehr gehört von ihm. Das Bild habe ich oft angeschaut und ich habe manchmal den Wunsch gehabt, mein Vater würde aus dem Rahmen heraustreten und einfach bei uns sein. Genau das war ja immer schon die Sehnsucht von uns Menschen, dass Gott aus dem Rahmen des Ungewissen heraustritt, dass er uns persönlich begegnet. Jesus ist der aus dem Rahmen des Unsichtbaren herausgetretene Gott. Nicht mehr das tote, kalte Weltall, nicht mehr irgendein blindes Schicksal oder nicht mehr ein stummes Nichts umgibt uns jetzt, sondern Gott ganz persönlich. Gott, er in Mensch, in Jesus Mensch geworden ist, gleich wie wir. Jetzt warten wir mit großer Sehnsucht darauf, dass Jesus, wie er es immer versprochen hat, wiederkommt und uns zu sich nimmt in die himmlische Welt. Nicht erst dann, sondern jetzt schon dürfen wir um eine ewige Heimat wissen. Noch wenn du Gott bisher nicht gefunden hast, da darfst du die Suche nach ihm nicht aufgeben. Du wirst jetzt vielleicht denken, es ist ja nicht so leicht, Gott zu erkennen, ja? Zumal er sich ja nicht jedem einfach so zu erkennen gibt. Vielleicht sagst du, ich habe doch Gott gesucht, aber ich habe ihn bis heute nicht gefunden. Dann sage ich dir, Gott macht es den suchenden Menschen nicht unnötig schwer, ihn zu finden. Gott gab ja auch den Hirten den entscheidenden Hinweis, wie sie ihren Retter finden konnten. Heute haben wir nicht auf einen Engel zu warten, sondern wir finden die Hinweise in seinem Buch, in der Bibel. Mehrfach hat Gott ja auch diese Verheißung gesagt, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir sucht, so werde ich mich finden lassen. Das ist eine klare Festlegung, die Gott getroffen hat. Da können wir ihm bei sozusagen Da können wir ihn drauf zurückweisen. Da können wir sagen, Gott, du hast doch verheißen. Ja? Und Gott hält sich an seine Verheißung. Søren Kierkegaard, ein dänischer und jesusgläubiger Philosoph, hat auf diese elementare Frage eine tiefsinnige Antwort gegeben. Auf diese Frage eben Gott zu finden. Er sagt, er war verhüllt in Elend und Niedrigkeit, damit nur der ihn finden kann, der ihn mit unendlicher Leidenschaft sucht. Ein Mann, der lange Zeit seines Lebens nach Gott gesucht hatte, kam eines Tages zu einem Rabbi und der klagte, nun habe ich Gott schon so lange gesucht, habe nach ihm gefragt und in unzähligen Büchern nach ihm geforscht und nie bin ich ihm begegnet. Da antwortete ihm der Rabbi, mag schon sein, mein Freund, dass du ihn gründlich und ausgiebig gesucht hast. Wenn du ihn bisher nicht gefunden hast, dann hast du dich offenbar noch nicht tief genug gebückt. Könnte es sein, dass auch du noch nicht ganz ernsthaft nach Gott gesucht hast und dich vielleicht auch nicht genügend gebückt hast? Wir müssen klein werden von Gott, vor Gott. Gott lässt sich finden, vorausgesetzt, wir sind bereit, von unserem Podest herunterzukommen. Weihnachten wird schalenleer für uns bleiben, wenn wir uns nicht bücken und Gott in seiner Niedrigkeit suchen. Ein drittes noch, Jesus im eigenen Leben Raum geben. Unser Christenleben hat damit begonnen, dass wir unsere Herzenstür für Jesus weit geöffnet haben. Und nun geht es darum, ihm auch in unserem Alltagsleben Raum zu geben. Denn erst in dem Maße, in dem er unser Leben, unser Tun und Lassen bestimmen kann, wird unser Reden von Gott auch glaubhaft sein, glaubwürdig. Zurück zu Jesu Geburt. Josef und Maria, der Obrigkeit völlig untertan, pilgern gehorsam und demütig nach Bethlehem, der Stadt, aus der Josef stammte. Im Viehstall finden sie Unterkunft. Sollen wir die Leute in Bethlehem deswegen verurteilen? Ja, sie wussten es ja doch nicht, oder? Sie wussten es doch nicht, wer das ist, diese beiden Leute, diese Armseligen, diese schwangere Frau und der Mann dazu. Ja, natürlich hätten sie sich für die beiden Leute, besonders die hochschwangere Maria, etwas mehr einsetzen können, um vielleicht doch eine akzeptable Bleibe zu finden. Aber so ist die Welt, das Hemd ist einem näher als der Rock. Und jeder war doch genug mit sich selbst beschäftigt. Nicht der Ort war völlig überlaufen und da hatten zahlungskräftige Kunden eben den Vorrang. In der Bibel heißt es kurz und trocken, es war kein Raum für sie in der Herberge. Ja nun, wenn sie es gewusst hätten, wer da auf die Welt kommen sollte, sie hätten bestimmt einen schönen Platz ausfindig gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, nachdem sie erfahren hatten, wer da in ihrem Stall geboren wurde, dass sie immer wieder zu sich gesagt haben, ach, wenn ich es nur gewusst hätte. Ja. Auch heute gibt es Millionen von Menschen. Oh, es gibt Milliarden von Menschen, mittlerweile vielleicht im Totenreich, die klagen ständig, wenn ich es nur gewusst hätte. Aber wisst ihr, das Problem ist nicht, dass sie es nicht gewusst haben, sondern dass sie es nicht wissen wollten. Auch heute leben viele Menschen, die es wissen können, dass Jesus ihr Retter und Heiland ist, und dass sie durch ihn mit Gott versöhnt werden können. Und sie wollen es nicht wissen. Und sie wollen nicht, dass ihr Leben sich ändert. Sie wollen ihr Leben so führen, wie sie es sich vorgestellt haben und all die Möglichkeiten auskosten, die da geboten sind. Ja. Und wenn sie dann gestorben sind, wird es für sie zu spät sein. Dann werden auch sie klagen, wenn ich es nur gewusst hätte. Ich hoffe sehr, dass keiner hier in diesem Raum ist, der, dem es einmal so ergehen wird. Offenbarung 3,20 sagt der Herr, siehe, stehe vor der Tür und klopfe an. Derjenige, für den nach seiner Geburt kein Raum war, steht wieder vor der Herzenstür der Menschen und bittet um Einlass. Lassen wir ihn nicht draußen stehen. Er hat doch uns auf der Erde besucht, um uns für den Himmel einzuladen. Das ist doch eigentlich auch, wovon die Weihnachtszeit redet. Davon redet Weihnachten. Ich möchte schließen, möchte aber nicht einfach darüber hinweggehen, dass das, was mir jetzt hier passiert ist, etwas ist, worüber ich sehr ernsthaft nachdenken muss. Es ist mir sowas noch nicht passiert, aber also ich werde auf jeden Fall das vor Gott klären müssen, aber ich möchte mich bei euch auch entschuldigen dafür. Und noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir danken für das, was an Weihnachten geschah, Herr, das, was unser Herz verwandelt hat, verändert hat hin zu dir. Herr, was, wie viel falsche Dinge, wie viel Unsinn, wie viel Müll habe ich in meinem Herzen herumgetragen, bevor ich dich kennenlernen durfte. Ja, danke, Herr, dass wir auch deine Boten sein dürfen, dass du uns dazu auch bevollmächtigst und gebrauchst. Und Herr, wir wollen einfach bitten, Herr, dass all die Leute, die schon mit dem Evangelium konfrontiert worden sind, die alles gehört haben und im Prinzip auch alles wissen, dass sie auch die Konsequenzen daraus ziehen. Ja, das kannst du durch deinen Geist an ihnen wirken. Ja. Danke für dein Wort. Amen.